ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Hallo. 100 einprägsame, kontroverse, verblüffende Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte hören wir uns an und stellen sie kurz vor. Mein Name ist Nora Gomringer und ich darf 100 aus 100 die Hörspiel-Collection moderieren mit
Jörg Albrecht.
Und Jörg, du hast einen dramatischen, ganz starken Text, eine Produktion mitgebracht.
Ja. Das ist das Stück Türkenfeuer von Özlem Özgüldünder, geschrieben, produziert im Jahr 2020 vom WDR. Regie geführt hat Claudia Johanna Leist und Musik komponiert Schneider TM. Es geht los mit dem Versuch, sich vorzustellen, wie eine Mutter mit ihrem Kind aus dem Fenster springt. Und zwar, weil es brennt. Und das ist überhaupt nicht metaphorisch gemeint, sondern es geht um den Brandanschlag in Solingen, Nordrhein-Westfalen, in der Nacht auf den 29. Mai 1993. Und ich mag ganz kurz die wichtigsten Fakten dazu sagen. Es waren 4 jugendliche Täter, die Feuer an das Haus der Familie Gensch legten und 5 Frauen und 5 Mädchen dann töteten, allesamt mit türkischer Migrationsgeschichte. Und ich mag auch kurz die Namen sagen. Das sind Gürsün İnce, die damals 27 Jahre alt war, Hatice Gensch, die 18 Jahre alt war, Gülistan Öztürk, 12 Jahre, Hülya Gensch, 9 Jahre alt und Saime Gensch, 3 Jahre alt. 14 weitere Familienmitglieder waren auch in diesem Haus und haben zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Und das ist ein Ereignis, das ja bis heute nachhalt, also in der Geschichte hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja auch wieder lebe. Und ich bin beeindruckt von diesem Stück und von dem Text und auch von der Art und Weise, wie es inszeniert ist. Wir steigen da in verschiedene Stimmen ein, die meisten weiblich. Die Mutter, die sich aus dem Fenster stürzt beim Brand, um ihr Kind zu retten und dabei umkommt. Die Mutter eines der Täter, die sich fragt oder damit beschäftigt, wie die Zuweisung von Schuld ist und wie sie damit umgeht. Mhm. Eine andere Mutter, die sich eigentlich nur wünscht, nur in der Sprache sprechen zu können, die das Gegenüber auch versteht im Alltag. Also wir merken, es ist dieser Vorfall, aber es ist auch alles drumherum. Es geht um die Frage der Verständigung. Es geht um die Frage, wo endet Verständigung? Wie kann es zu so etwas kommen? Und wie können die Menschen, die es überlebt haben, weiterleben und weiter auch mit den Toten sprechen? Und das macht das Stück, also führt auch diesen Dialog eigentlich mit den Verstorbenen und gibt ihnen eine Stimme.
Und das erzählst du ganz bewegend. Ich bin wirklich gebannt, weil es sehr viel von dem auch trifft.
Es ist auch schwer zu hören. Also
ich finde faszinierend, wie Özlem Özgüldünder da genau reingeht in dieses Auflösen, was das bedeutet, sich um einen Kindskörper zu winden und zu überlegen, wenn man überhaupt überlegt in diesen kurzen Sekunden, ich habe jetzt hier das Kind, ich will da runterspringen, lässt es dein Instinkt zu, dass du eben auch noch quasi einen solchen Absprung tätigst, dass es eben gelingt, dass du zu Schaden kommst und das Kind unbeschadet bleibt und so weiter. Und es gibt einen beeindruckenden Textabschnitt, auch ganz zum Schluss, dass die Annihilation durch Feuer, das Auflösen, das komplette Nichtswerden.
Ich bin ganz und gar pulverisiert, heißt es da an einer Stelle. Ja. Es ist eben ein Stück, das wirklich nicht leicht zu hören ist. Ich würde auch empfehlen, also durchaus auch zwischendurch mal auf Pause zu drücken und dem Raum und Luft zu geben, denn es ist auch sehr dicht. Stücke im Radio sind ja nun mal jetzt auch meistens unter einer Stunde und da ist sehr, sehr viel drin. Und das, was Dünder macht, ist Trauerarbeit. Dieses Nachdenken, das Trauern, das Nachfühlen, das Hören gehört auch in diese Trauerarbeit, indem wir es hören. Und wir können diesem Erinnern oder diesem Prozess des Erinnerns im Moment des Hörens eigentlich nicht entrinnen.
Ja, und wir begleiten es aber auch mit Würde. Sie gibt ganz viel Möglichkeit, dem Ganzen zu folgen, mit sowohl einem poetischen Überhöhung eines sehr banalen, brutalen Vorgangs, eines wirklich grauenvollen Auslöschens, gibt sie eine poetische, ja, ich weiß gar nicht, eine es wird nicht leicht, aber es wird überzeitlich. Und damit ist natürlich auch klar, auch der Schrecken ist überzeitlich. Also es passiert immer, grässlicherweise immer wieder. Es sind dieselben Mechanismen. Es gibt einfach Menschen, die anderen Menschen Böses wollen und nichts gönnen, niemals und so weiter. Also Perspektiven eines Brandanschlags als Untertitel ist natürlich auch noch eine sehr gute, fast zu dokumentarische Information, aber es sind so viele Perspektiven da drin.
Es ist gut, dass du das Wort Würde sagst, denn Mevlüde Gensch, die Mutter auch der umgekommenen Mädchen oder jungen Frau war, ist ja vor kurzem verstorben und sie hat eigentlich diese Verständigung, also zwischen den Teilen der Gesellschaft immer wieder betont und immer wieder in den Mittelpunkt gestellt, dass es um Frieden und um das Freisein von Diskriminierung gehen muss und dass es nicht um Rache oder irgendetwas geht. Und in diesem Geist scheint mir auch das Stück zu sein und deswegen bin ich froh, dass wir es hier im Podcast haben und jetzt hören können. Ja.
Ton ab.
Türken, Feuer von Özlem Özgül Dündar. Musik Schneider TM. Regie Claudia Johanna Leist.
Ja, das ist schlimm, wie sie aus dem Fenster gesprungen ist mit dem Kind in den Armen. Und dann versucht man sich das vorzustellen. Versuchen Sie sich das vorzustellen. Also ich versuche mir das natürlich vorzustellen. Ja, in den Medien wird das so beschrieben, immer die Nachrichten. Und man versucht sich das vorzustellen, wie die Mutter mit ihrem Kleinkind aus dem Fenster...
Drei Kinder und zwei Frauen. Du hast es gehört. Alle haben es gehört. Die ganze Welt hat es gehört. Drei Kinder und zwei Frauen weniger in meiner Familie.
Ja, da opfert sich die Mutter für das Leben des Kindes. Und in den Medien, naja, man weiß ja nicht so genau, so wird es beschrieben, dass sie mit dem Kind aus dem Fenster und um es zu retten, ihr eigenes Leben geopfert. Wie soll man das verstehen? Wie soll das in den Kopf rein? Wie soll man sich das vorstellen? Versuchen Sie es mal, ja? Das geht nicht in den Kopf. Das geht einfach nicht in den Kopf. In diesen Kopf geht das nicht. Nein, nein, nein. Es geht nicht in diesen Kopf. Nee, es geht nicht.
Meine Familie ist um drei Kinder und zwei Frauen geschrumpft über Nacht. Über Nacht um fünf Personen kleiner geworden. Eingesunken im wahrsten Sinne des Wortes, da von ihnen nur verkohlte Skletter und Asche geblieben sind. Ach, ihre Asche ist verstreut, verstehst du? Selbst die ist nicht geblieben, oder nur die verkohlten Knochen. Nicht einmal ein Totengesicht ist uns, mir geblieben.
Ihr eigenes Leben opfert sie ganz heroisch. Für das ihres Kindes, einfach heroisch, diese Frau. Sie ist so unglaublich heroisch. Sie ist praktisch eine Heldin. Das Leben eines Kindes gerettet, das ihre geopfert.
Ein kleines Kind, noch fast ein Baby, überlebt seine Mutter. Die Mutter hat sich im Pfahl um 180 Grad gedreht, um ihr Kind zu retten. Sie ist auf den Rücken gefallen, obwohl sie vorwärts abgesprungen ist. Sie hat sich im Pfahl gedreht, während sie fiel, nachdem sie abgesprungen ist. Sie ist so gesprungen, dass sie sich drehen konnte im Fall. Denn man fällt nicht einfach und dann entscheidet man, sich zu drehen. Man kann sich im Fall nur drehen, wenn man die Drehung beim Absprung schon mit einplant.
Vielleicht war es auch ein Kurzschluss im Gehirn, in ihrem Gehirn. Ich meine, um sie herum das Feuer, sie schnappt sich das Baby und springt vielleicht ganz ohne die Absicht, sich selbst zu... Dann am Ende heißt es, sie hat sich für das Kind geopfert. Verstehen Sie? Verstehen Sie, was ich meine? Ja, also sie opfert sich vielleicht gar nicht. Springt aus dem Fenster, um sich selbst das Leben zu retten. Weil eben Kurzschluss.
Dass eine in der Luft sich dreht, wo man denkt, als Nicht-Athlet, das ist der Wahnsinn. Genau. Der Wahnsinn ist so etwas, wenn ein Mensch nach dem Absprung sich im Fall schon befindet, sich nochmal dreht. Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Verstehst du, warum das der Wahnsinn ist?
Also, was weiß ich meine ja nur so. So hätte es auch sein können. Und zufällig wäre es nicht so. Und jetzt wird sie beschrieben als die Retterin des Kindes und ist so ganz heroisch plötzlich. Ja, ich meine halt nur, Sie verstehen ja, was ich meine. Ich
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ja, schlimm, diese Sache. Ganz schlimm.
Alle Kinder lieben Süßigkeiten. Einfach alle. Solche, die es nicht mögen, denen wird es abtrainiert oder nicht erlaubt. Von Natur kommt das nicht. Sie lieben es zu spielen, zu turnen. Wie unser Junge, der spielt und turnt den ganzen Tag, ohne dass man ihn dazu auffordern müsste. Ganz von alleine macht er das. Kinder, die haben noch die Energie, die haben Spaß an solchen Dingen. Im Handumdrehen finden sie Freunde und spielen zum Beispiel Ball mit ihnen. Ganz egal, ob Mädchen oder Junge, alle sind so. In unserer Straße spielen Kinder den ganzen Tag mit Ball, ohne Ball. Einen Korb haben sie nicht. Man müsste ihnen einen Korb holen oder eine Art Tor. Das wäre was für die Kinder.
Das haben wir dann natürlich erfahren, 4 Tage später. Die kommen herein und fragen nach ihm und wir sind schon die ganze Zeit nervös. Dass da was los ist, konnte man in der Luft fast schon greifen. Das war so da. Diese Nervosität, die war in der Luft, ja zum Greifen. Die klingeln an der Tür und ich stehe da, also wir stehen da. Und da fragen sie nach ihm und nehmen ihn mit. Wirkt er überrascht oder nicht? So richtig weiß ich das nicht. Wie wirkt er auf uns? Das weiß ich nicht. Ja, und dann nehmen sie ihn mit. Der eine gestand sofort, dann zieht er sein Geständnis zurück, dann gesteht er wieder und dann zieht er wieder zurück. Da waren alle verwirrt, aber mehrmals gesteht er es dann letztendlich doch. Einer gesteht, der andere nicht, einer gesteht und zieht zurück, mehrmals. Die wussten ja nicht, wie sie sich verhalten sollten. Was ist da wahr, was nicht? Wie können wir das wissen? Ich weiß nur, ihn haben sie 4 Tage später geholt.
Ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte mit dir sprechen, auch wenn ich keine Stimme in diesem Stück oder irgendeinem Stück bekomme. Auf die Straße will ich gehen und mit dir sprechen. In einem Raum, der nicht hier ist. In diesem Stück, wo alle uns hören. Ich möchte mich mit dir unterhalten. Mich mit dir austauschen. Ich möchte mehr reden mit dir, mit Menschen um mich herum. Ich möchte eine Stimme haben, eine Stimme in dieser Sprache. Und ich möchte mich mitteilen können, meine Gedanken aussprechen in der Sprache, die du verstehst. Ich möchte sprechen können. Ich möchte auf die Straße gehen und sprechen können. Wir sollten uns mehr unterhalten. Wir sollten auch Smalltalk führen, ohne die Ohren, die uns jetzt zuhören. Außerhalb dieses Stücks, außerhalb dieser Kunstblasen. Wenn wir alleine sind, wo wir unter uns sind, dort will ich mit dir reden. Über einfach alles, in einem Raum, wo wir alles sagen können. Einfach, wo unsere Stimmen sein können, wie sie sind. Wo unsere Stimmen aufeinandertreffen und wir sind, wer wir sind, ohne diese Sorgen unserer Worte zu haben.
Was passiert war, wusste ich nicht, als die Polizei kam und vor der Tür stand. Das wusste ja niemand. Dass etwas passiert ist, das war klar. Das lag so klar in der Luft, zum Greifen fast. Die Luft war so dick, als ob es nicht mehr Luft sei, sondern eine feste Materie. Also so fest, eine dickflüssige Masse, eine schwimmende, dickflüssige Masse, die im Raum stillstand. Und was stellt man sich vor, wenn der Sohnemann nach Hause kommt und diese Masse, diese Schwere mit sich trägt, ins Haus hereinbringt. Was stellt man sich da vor? Man stellt sich so Sachen vor, die junge Leute eben machen, die so junge Heranwachsende, so Jungs eben anstellen. Was können die schon machen? Die prügeln sich eben mit anderen Jungs. Und was sonst? Ja, da verletzt sich einer schlimm. Ja, so etwas wie eine gebrochene Nase oder so. So etwas kommt dabei raus. Oder eben zwei gebrochene Nasen oder eine gebrochene Rippe oder so. Oder ja, schlimmstenfalls zieht einer von den Jungs ein Messer oder so. Im allerschlimmsten Fall denkt man, ist einer erstochen worden oder so. Das ist so das Übliche am Schlimmen, was ein Kind, ein Junge, der vielleicht etwas hitzig im Kopf ist, machen kann. Das, was er nach Hause tragen kann, was schwer wiegt. So etwas halt. So etwas. Oder so in der Art. Oder Diebstahl. Oder Einbruch oder so. Oder eine Prügelei.
Links. Rechts. Links. Rechts. Jetzt du.
Links. Rechts. Links. Rechts. Du.
Links. Rechts. Links. Rechts. Du.
Ich will hier rüber.
Wir gehen so aneinander vorbei, wir streifen einander. Und weil wir uns kennen, grüßen wir einander. So mit einem Nicken zeigen wir, dass wir einander kennen, dass wir uns schon begegnet sind, vorher einmal, und unsere Gesichter wiedererkennen. Wenn wir nicken, dann ist es dieses Zeichen. Es sagt, ich erkenne dein Gesicht. Du läufst mir oft über den Weg. Du wohnst auch hier in dieser Gegend. Das steckt in diesem Nicken. Es sagt, ich kenne dich. Ich nicke nicht jedem zu. Menschen, die ich nicht kenne, noch nie gesehen habe, denen nicke ich nicht zu. Außer, es sind ganz alte Menschen. Bei alten Menschen ist das anders. Denen nicke ich auch so zu. So als Zeichen meiner Achtung vor ihrem Alter. Jemand, der schon so alt geworden ist, der hat meinen Respekt. Irgendetwas hat dieser alte Mensch richtig gemacht. Da steckt eine Weisheit drin, vor der ich Achtung habe. Und ein bisschen solidarisiert man sich ja auch mit den Alten. Denn man weiß ja, irgendwann in nicht allzu langer Zeit werde ich auch alt sein. Und wenn ich dich annicke, dann bedeutet das eben schon was. Und du nickst zurück, und das bedeutet auch was. Und dann begegnen wir uns. Wir kommen so von Weitem aufeinander zu. Wir gehen und gehen und begegnen uns. In dem Moment, wo unsere Schritte genauso stehen, dass wir vollen Blick aufeinander haben, uns praktisch gegenüberstehen, da nicken wir, da passiert dieser Gruß. Und manchmal, da sage ich so etwas wie, guten Tag, denn richtig kann ich das nicht sagen. Und du nickst dann auch zurück und dann sagst du auch, guten Tag. Und dann haben wir so ein Wort gewechselt, aber dann ist der Moment schon vorbei und ich kann nicht stehen bleiben und weiter reden. So etwas wie einen Fetzen Smalltalk zwischen uns werfen. So etwas Beiläufiges wie über das Wetter reden. Ach, wie schön ist das Wetter heute. Oder, ach, heute ist es aber kalt. Und dann kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen. Und man betreibt Konversation. So ein richtiges Gespräch. Man redet über das Wetter und beiläufig über die Kinder oder den Einkauf und dann führt man längere Gespräche. Und dann kommt man auf die Idee, einen Kaffee zu trinken oder Tee. Und dann sitzt man zwischen seinen vier Wänden und spricht über alles.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Monate nach den Morden von Mölln.
Vergangene Nacht wieder schlimme Krawalle vor dem Asylantenheim.
Sie wurden das mitten im sächsischen
Heuerswerda-Aufnahmen eines Videos.
Jetzt vermutet man aber doch einen Bombenanschlag.
Schwere Verletzungen hervorrufen.
Ich rieche den Rauch. Es macht mich wach. Ich rieche es schon im Schlaf. Im Traum bemerke ich etwas, dass etwas riecht. Es macht mich wach und ich stehe auf. Ich gehe umher und rieche es. Und dann sehe ich es, wie es aufsteigt. Also der Rauch, das Feuer, dieser Geruch. Ich wache auf mit diesem Geruch in der Nase, mit diesem Geruch in meinen Lungen, tief in mir drin. Es brennt, erschwert mir das Atmen. Die einzige Luft, die ich atmen kann, ist durchdrungen von Rauch, von Feuer und Rauch. So durchdrungen ist die Luft. Sie lässt mich nicht atmen. Die Räume, in denen ich lebe, die ich liebe, sie sind allem Licht des Feuers fremd. Sie sind mir alle fremd, sie lassen mich nicht atmen. Sie haben sich verbündet, sie sind mit dem Feuer eins geworden. Sie begrüßen das Feuer, sie werden eins mit ihm. Sie lassen mich nicht atmen. Ich denke an mein Kind, an meinen Mann, dass er unser Kind heraustragen soll. Ich versuche ihn zu finden, ich schreie und renne zu dem Kind, zu meinem Kind. Ich kann nicht atmen, die Luft lässt mich nicht atmen. Unser Haus, unsere Wände, unsere Türen, unsere Decke, sie verbünden sich mit dem Feuer und lassen mich nicht atmen. Ich bin bei meinem Kind und nehme es. Ich nehme mein Kind und ich schreie und ich rufe die anderen im Haus. Ich nehme mein Kind und ich will durch die Wohnung gehen und alle anderen wecken, aber das Feuer und das Haus verbünden sich gegen mich. Sie arbeiten zusammen und produzieren immer mehr Rauch und lassen mich nicht atmen. Sie sind Verbündete. Ich gehe zum Fenster, ich öffne es. Ich stehe am Fenster mit meinem Kind, das fast noch ein Baby ist. Es ist so winzig, es ist so klein. Ich öffne das Fenster und steige durch. Ich hänge auf dem Fensterrahmen. Mit einer Hand klammere ich mich an den Rahmen. Mit der anderen drücke ich mein Baby an mich, während ich auf dem Rahmen sitze. Ich denke an meinen Mann. Ich weiß nicht, wo er ist. Im Haus schreien und weinen die anderen Kinder. Ich weiß nicht, wo sie sind. Sie sind irgendwo in dem Haus, das sich mit dem Feuer gegen uns verbündet hat. Ich schaue herunter. Ist es zu hoch oder kann man gerade noch überleben? Ist es zu hoch oder kann man gerade noch überleben? Wie soll ich springen, dass ich überlebe? Mein Kopf nicht verletzt wird, mein Herz nicht zerbricht durch den Fall. Wie soll ich das machen? Wie? Nirgendwo in der Welt lernt man solche nützlichen Dinge. Wenn ich aus meinen Knien lande, dann bleiben Kopf und Herz ganz. Dann zerbrechen nur die Knie. Dann zerspringen meine Knie. Ich springe aus dem Fenster, lande auf meinen Füßen und die Kraft, mit der ich auf meinen Füßen lande und die Kraft, mit der Boden gegen mich arbeiten und der Asphalt der Straße, sie werden gegen mich arbeiten. Sie werden gegen mich arbeiten, der Asphalt gemeinsam mit der Erde, die unter ihm ist. Sie werden gemeinschaftlich gegen mich arbeiten. Und die Kraft in meinen Füßen, sie wird stecken bleiben in meinen Füßen. Sie wird sich gegen meine Beine wenden, an meinen Fußgelenken wird sie eine Kehrtwende machen und sich gegen meine Unterschenkelknochen wenden. Meine Unterschenkelknochen werden auf meine Oberschenkelknochen prallen. Sie werden aneinander gedrückt werden mit aller Kraft und meine Knie werden davon zersplittern. Und dann wird immer noch so viel Kraft vom Fall übrig sein, dass meine Oberschenkelknochen mir in die Hüften drücken werden mit aller Kraft und mir die Hüfte zerbrechen werden. In 1000 Stücke zersplittern werden und mir die Hüfte in den Magen, in meine Nieren, in mein Leben drücken werden, bis ich zersplittert bin und alle meine Organe zerstört. Und wenn ich den Fall nicht aushalte und nach vorne kippe und mein Kind in dem Fall mit nach unten reiße und voll auf mein Kind falle und es vielmehr durch meinen Körper töte als durch den Boden, was dann? Bin ich dann die Mörderin meines Kindes? Bin ich dann dieser Mensch? Oder ich falle einfach nicht auf meine Knie. Ich springe so ab, dass ich nicht auf meine Knie falle. Ich springe so ab, dass ich mein Kind rette. Ich springe so ab. Ich sitze im Fensterrahmen mit einer Hand am Rahmen, mit der anderen das Baby festhaltend. Und dann springe ich. Ich springe. Und ich wende mich im Fall schon beim Absprung und weiter beim Fall und lande. Es ist ganz kurz der Fall, weniger als eine Sekunde. Ganz schnell geht der Fall vorbei. Und ich wende mich schon beim Abspringen und lande auf dem Rücken und halte mein Baby fest, dass es mir nicht aus der Hand fällt und lande auf meinem Rücken und breche mir den Rücken vollständig, Genick und Lende und einfach alles. Und mein Herz wird zerdrückt. Von der unausweichenden Masse des Asphalts und der Erde unter dem Asphalt, diese Masse und die Kraft vom Sprung zerdrücken mein Herz und meine Lungen und mein Brustkorb bricht und meine Hüfte bricht und mein Rücken und mein Kopf bricht, mein Schädel zerbricht und mein Baby auf mir bleibt unversehrt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Monate nach den Morden von Mölln.
Das möglicherweise auch die sogenannten Dönermorde.
Sie wurden das Opfer von Ausländerfeindlichkeit.
Der sogenannten Dönermorde werden die Warnungen von einer Mordqualität rechter Gewalt immer lauter.
Migrationshintergrund als Motiv Fremdenhass.
Das Blut fließt aus den Arterien und fließt, wohin es will. Der Körper, die Organe geben dem Blut keine Richtung mehr vor. Kein Muskel rührt sich mehr und kann dem Blut die Richtung weisen. Mein Kind habe ich fest im Arm. Es liegt sicher auf mir. Es lebt. Das Kind liegt sicher. Ich bin gelandet. Und das ist der Moment, in dem ich für immer einfriere. So wie ich da bin, friere ich ein. Das ist der letzte Zustand, in dem ich sein werde. Das ist der letzte Zustand, in dem ich mich aktiv und aus eigener Entscheidung bringen kann. Der Moment, in dem ich einfriere, in dem mein Körper stehen bleibt. Vielleicht werde ich jetzt metaphorisch. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ich tot bin.
Dass ich tot bin.
Schatzi, diese Hose passt dir nicht gut.
Ich will aber diese Hose.
Die ist zu niedrig geschnitten.
Mama, so tragen das doch jetzt alle.
Wenn du dann im Winter am Bauch frierst, dann ist das deine eigene Schuld.
Ja, ja, Mama.
Wenn du dann frierst, gibt's aber keine neue Hose, damit das klar ist, kleine Dame.
Ja, Mama. Kaufst du jetzt die Hose für mich?
Ja, komm.
Was krieg ich noch?
Du brauchst ja noch eine Bluse.
Was? Eine Bluse? Nein, ich trag keine Blusen.
Wenn wir zu Besuch gehen, an Ramadan, brauchst du eine Bluse.
Nein, sowas trage ich nicht. Das ist peinlich. So etwas trägt niemand.
Ich finde das sehr schön.
Ich finde das voll beschissen.
Also, meine Liebe, so sprichst du aber nicht mit deiner Mutter.
Ja, ich will aber keine Bluse. Ich werde das nicht anziehen.
Die ganze Familie wäscht ihre Toten. Kennst du das? Wir machen das alles zusammen, denn die Toten gehören nicht einem Menschen, sie gehören überhaupt niemandem und gleichzeitig gehören sie allen. Verstehst du, was ich meine? Wir waschen sie alle zusammen. Sie sollen ein letztes Mal gewaschen werden. Was auch immer sie getötet hat, soll von ihnen gewaschen werden. Der Staub, der Schweiß, der Schmutz ihres letzten Tages unter den Lebenden. In der Mitte liegen die Toten. Und wer will, der wäscht sie. Ihre Haare und Arme und Beine und einfach alles. Und in diesem Moment liegt keine Scham, verstehst du? Der Tod macht alles weg. Und sie sollen frisch sein. Ein letztes Mal frisch sein, bevor der Tod sie ganz einnimmt. Und dann werden sie in ein weißes Tuch gehüllt und sie sehen einfach frisch aus. Sie sind dann bereit. Und auch wir sind bereit. Für einen Moment sind wir alle bereit. Die Toten und die Lebenden. Wir, die um die Toten herumstehen und dieses Angesicht ein letztes Mal erleben können, in aller weltlichen Frische, die noch möglich ist. Und dann kommt der Moment, in dem wir die Toten dem Tod überlassen. Vorher aber kriegen wir noch diesen einen Blick auf das Angesicht. Verstehst du? Und ein Tuch gibt es am Ende für die Körper der Toten. Und wir wickeln die Toten darin ein. Und dieses Tuch ist weiß. Und es ist ganz schlicht, ohne jedes Muster. So schlicht, wie ein Tuch sein kann. Und das ist das Einzige, was sie noch mitkriegen von dieser Welt. Und das ist der letzte Moment, in dem sie noch Menschen sind. In dem sie noch ihr Angesicht haben. bevor die Verwesung Überhand gewinnt, bevor ihre Gesichter verschwinden, bevor die Haut ihre Farbe ändert und das Leben so gänzlich aus ihnen heraus ist und der Tod sich so in sie hineingepresst hat und ihren ganzen Körper eingenommen hat. Und wenn man sie ansieht, nur noch der Tod zu sehen ist. Bis zu diesem Moment gehen wir mit ihren Körpern so um. Bis zu diesem Moment sind sie noch da, als die Person, die sie waren. Und das ist so gestern oder vorgestern. Und dann übernimmt der Tod sie, übernimmt meine Mutter.
Sollen wir sie selber machen?
Eigentlich würde ich ja auch sehr gerne.
Wir könnten die Nachbarn noch dazu holen.
Ja, wir wollten ja schon lange mal zusammenbacken. Aber vielleicht haben sie schon andere Pläne. Eigentlich habe ich auch nicht so recht Lust, auch Baklava selber machen. Mit dem Ganzen und allem wird es etwas viel auf einmal.
Ja, dann einfach hier bei Dammler so ein Kilo kaufen. Das sollte genügen.
Kennst du Baklava?
Ja, einmal habe ich das probiert. Das war nicht so meins.
Hat dir nicht gefallen?
Ist zu süß. Ich fand, es klebte so im Mund wie purer Zucker.
Dann war das keine gute Qualität. Richtig guter Baklava zergeht im Mund. Davon kannst du nicht genug kriegen.
Ja, bei wirklich guter Baklava schmeckst du auch nicht den Zucker. Was man hier so kaufen kann, das ist meistens nicht so gut.
Die führen das mit Zucker. Für richtig guter Baklava, da musst du nach Gaziantep gehen.
Wohin?
Gaziantep, das ist in der Türkei in...
In Anatolien da, ne?
Naja, alles von der Türkei ist praktisch in Anatolien. Bis auf dieses kleine Stück auf der europäischen Seite.
Gaziantep, das ist an der syrischen Grenze.
Ist eure Heimatstadt, ne?
Nein, wir sind aus Trabzon.
Ah, Trabzon, das sagt mir irgendwie was.
Vielleicht vom Fußball Trabzonspor. Die sind auch international bekannt.
Nee, also Fußball, das glaube ich nicht. Da habe ich ja keine Ahnung von. Damit beschäftige ich mich nicht.
Hierher!
Da hast du ihn. Sind deine Leute zu Hause?
Nein.
Pass doch auf!
Ich setze meinen Fuß und dann den anderen. Ich setze meine Füße voreinander. Jeden Tag setze ich einen Fuß vor den anderen und ich gehe Schritte und immer Schritte. Und wie viele Schritte kann ein Mensch in einem Leben gehen? Als ich jung war, dachte ich, unendlich viele. Dann merke ich irgendwann, das ist vielleicht so die Mitte meines Lebens und die erste Hälfte ist jetzt vorbei. Von diesem Moment an fühlen sich die Schritte nicht mehr unendlich an. Ab da bekommen sie eine bestimmte Begrenzung. Denn alles hat eine bestimmte Zahl, eine Menge. Verstehst du? Die Menge von etwas ist immer begrenzt. Alles hat eine ganz bestimmte Stückzahl. Und meine Füße kennen nur noch diesen einen Weg, mit dieser einen Stückzahl. Und er führt ins Feuer. Und ich gehe einkaufen und stehe im Feuer. Ich bringe meine Enkeltochter am Morgen zur Schule und stehe im Feuer. Ich sitze beim Frühstück und rieche das Feuer. Ich liege im Bett und spüre die Hitze des Feuers in meinem Gesicht. Und ich bin bei einer Hochzeitsfeier und stehe in der Mitte tanzender Menschen und stehe im Feuer. Und meine ganze Familie steht drin.
Die fragen jetzt nach dem Freund, den Kumpels oder so. Und dann ist das schlimmstenfalls ein paar Stunden auf dem Revier und dann kommt der wieder. Ja, so etwas. In der Art, denke ich. Was soll man da schon denken? Was würden Sie denken? Das Blaulicht draußen, so viele Polizisten. Dann klingelt es plötzlich bei einem selbst. Ich denke natürlich in dem Moment, ja, das ist ein Fehler. Das muss ein Fehler sein, ja. Und dann klingelt es noch einmal. Und ich denke, das muss ein schlimmer Traum oder so etwas sein. Ja, ein Traum, ein wirklich schlimmer Traum, aber es wird alles gut werden.
Und jede winzige Zelle steht mit mir im Feuer. Und dort verharre ich. Nicht in Stein, sondern in mein Gehirn gemeißelt, ist der Punkt. Verstehst du? der Moment, in dem die Schritte meiner Familie beendet werden. Tränen weine ich nicht mehr. Auch die Stückzahl von Tränen ist begrenzt. Auch die sind nicht endlos. Irgendwann kommen keine Tränen mehr. Die Augen hören einfach auf. Sie sind dann leer.
Mein Junge, der wird sich verwickelt haben in einen Blödsinn, den Jungs eben machen. Ja, man muss nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Und so viele Polizisten. Und sie starren mich an und ich kann die Gesichter nicht lesen. Was ist es nun? Und ich sehe all die Polizisten. Was ist es? Und ich denke, der Sohnemann, der wird sicher nur Zeuge sein. Der wird jetzt ein paar Stunden befragt werden. Das wird schlimm für ihn, ja? Aber da muss er nun durch, was auch immer es ist.
Kennst du diesen Moment, in dem die Tränen aufhören und dir bleibt nicht einmal mehr das Weinen? Alles hat ein Ende und dennoch hat es kein Ende. Denn im Feuer verharrst du für immer. Und wenn deine Tränen alle verweint sind, dein Körper erschöpft ist und leer ist, dann wirst du zur Ruhe selbst, fliegst ganz leicht über den Dingen. Und du fliegst über alles hinweg. Und du bist ein Vakuum, die Leere selbst. Und dann treibst du.
Aber vom Schlimmsten muss man ja nicht gleich ausgehen. Ein paar Stunden sitzt er da jetzt im Revier und wird befragt und dann, ja, dann kommt er wieder nach Hause.
Meine Mutter starb in hohem Alter an multiplen Organversagen. Ins Krankenhaus haben wir sie gebracht, natürlich, weil wir sie retten wollten mit ihren 90 Jahren und lassen sie einweisen, stationär, so heißt das. Und dann lag sie da. 3 Wochen hat es gedauert. Zwischendurch war sie wach, die meiste Zeit bewusstlos. 3 Wochen lang ist die ganze Familie an ihr Krankenhausbett gekommen. Die Ärzte, was haben die gemacht? Die haben so getan, als ob sie sie retten oder ihr etwas Gutes tun. Und ich weiß jetzt, dass sie eigentlich nur uns was Gutes getan haben. Das sind versteckte Methoden der Psychologie. Man bringt seine Alten, die im Sterben liegen, ins Krankenhaus, um dort dann nochmal 3 Wochen Zeit zu bekommen, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Dann muss man nicht schon allen Bescheid geben, dass es jetzt soweit ist. Dann kann man für einen Moment noch so tun, als ob alles schon wieder wird. Und dann kommen die Diagnosen und die Ärzte reden in diesem Ton mit einem, so ruhig und ernst und verständnisvoll. Und dann, nach 2 oder 3 Diagnosen, merkt man schon von selbst, ohne dass es jemand richtig ausspricht, es könnte jetzt soweit sein. Und dann kommt das Verwandte und Freunde anrufen und Bescheid geben, dass es jetzt soweit sein könnte. Und alle pilgern zum Krankenbett und sprechen ganz vorsichtig zu Mutter und zu uns, den Kindern. Und alle sind andächtig und ehrfürchtig vor dem, was bevorsteht. Diese Andacht und auch eine Art Ehrfurcht vor dem Tod, der sich so ankündigt. Und alle wissen, bald ist er da und holt wieder einen von uns. Und irgendwann dann nennen wir es das Sterbebett. Und dann, wenn es passiert, in dem Moment wird es zum Totenbett. Und diese Ehrfurcht im Raum, sie galt auch der Mutter. Dass sie diese Erfahrungen nun macht, die wir alle machen müssen. Und insgeheim weiß ich, wie ich denke, wenn ich sterbe, dann kommen auch alle und sind ehrfürchtig vor dem Tod, vor mir. Und ich weiß, insgeheim wünsche ich mir, dass auch alle zu mir pilgern. Zu meinem Krankenbett, was dann zum Sterbebett und dann zuletzt zum Totenbett wird. Und das wünsche ich mir. Vielleicht nicht 3 Wochen, aber eine Weile. Genug, dass alle bis zu mir pilgern können. Und dann kann ich gehen.
Er kommt nach Hause und als er das Haus betritt, können wir sie alle spüren. Diese Schwere, die er mit ins Haus gebracht hat, die hängt über allem, an den Wänden, den Türen, über den Möbeln. Sie liegt wie eine Masse über uns und unseren Gesichtern. Bei allen Bewegungen, die wir machen, schwingt sie mit, diese Masse. Und beim Essen sitzen wir dann da und müssen uns zum Essen zwingen, wie ein mechanischer Vorgang. Dem Mund sagen, dass er nun diese Bewegungen machen soll und wie jeder Schluck in der Kehle stecken bleibt. So schwer, so dicht liegt diese Masse im Raum.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Monate nach dem Mordanschlag sind jetzt in Solingen 5 Menschen umgebracht worden. Und das war immer noch so in der Weile.
Heidenau bei Dresden gestern.
Schon längst ist auch den Protesten
in Folge die Verbrechen offenmaßlich recht extreme Straßenschlachten mit der Polizei.
Dieser Geruch, er gehört nicht hierher und er weckt mich. Ich rieche es erst leicht, dann stärker und ich wache auf. Es gehört nicht hierher. Es dringt in mich ein. Es will meine Lungen ausfüllen und mir die Luft nehmen. Und ich höre es ganz deutlich. Es sucht seinen Weg bis zu mir. Mein Kind schläft noch und ich rieche es. Es gehört nicht hierher. Immer stärker dringt es durch den Raum und um mich herum, Stimmen laut und panisch. Ich öffne die Tür und es kommt mir mit all seiner Kraft entgegen. Das Feuer! Es ist so stark. Es hat das Haus eingenommen und es verschlingt die Luft, die ich zum Atmen brauche und dringt immer weiter in meine Lunge ein. Und es ist so laut. Es gehört nicht hierher. Im Haus sind überall Schreie und ich kann niemanden sehen, nur ihre Stimmen hören, ihre Worte nicht greifen und die Flammen sind so dicht an mir und sind so wild. Sie wollen alles in sich hineinziehen und verschlingen und sie nehmen uns die Luft, die wir brauchen und sie arbeiten gegen uns und verbünden sich mit dem Haus und seinen Wänden und Türen und Möbeln. Sie arbeiten gegen uns und brennen lichterloh. Ich kann nicht atmen. Ich packe mein Kind. Es ist noch so winzig. Ich packe es. Und ich kann keinem helfen. Ich knalle die Tür zu und knalle sie den Flammen ins Gesicht und renne zum Fenster und öffne es. Und ich stelle mich auf dem Fensterrahmen und halte mit der einen Hand den Rahmen, mit der anderen Hand mein Kind ganz fest. Und eine leichte Brise legt sich über mich. Für eine Sekunde. Oder weniger als eine Sekunde und vermischt sich mit dem Feuer und dem Geruch der Asche, die auf mir liegt und sich mit meinem Schweiß vermischt. Und ich sehe in die Tiefe und sehe meine Mutter. Und hinter mir brennt die Tür und das Feuer verschlingt die Luft, die wir brauchen. Und ich stehe im Fensterrahmen und meine Mutter steht unten. Soll ich mein Kind hinunterwerfen? Kann es überleben aus dieser Höhe? Kann meine Mutter das Kind auffangen? Ist das möglich? Und das Feuer ist so dicht hinter mir. Es nähert sich mir und ich spüre es an meinem Rücken. Es versucht, mich in sich zu ziehen. Mich und mein Kind. Und ich werfe mein Kind herunter in die Arme meiner Mutter und es landet in ihrem Schoß und ist still. Und dann springe ich und dann liege ich mit dem Gesicht am Boden, der hart ist und kalt. Und mein Körper spürt das nicht, denn meine Beine und meine Füße liegen in fremden Winkeln zueinander und mein Kopf ist zerbrochen von der Kraft des Aufpralls auf dieser Härte. Und alle meine Zellen sind zerstört und nichts fließt mehr in meinem Körper, wie es soll. Und das Blut fließt aus meinem Körper und fließt auf den Asphalt und breitet sich aus und strahlt so intensiv rot. Rot, die schönste Farbe. Und ich klebe am Boden. Und mein Blut fließt aus mir heraus, während immer mehr Menschen kommen. Und sie stehen um das Haus herum und sie starren meinen Körper an und ich liege unbewegt auf dem Asphalt, der hart ist und kalt. Aber das spürt mein Körper nicht mehr.
Leute, was ist das?
Oh nein, danke. Vielen Dank, richtig cool, danke.
Danke, danke.
Denn der Kopf macht solche Dinge. Man will es nicht, aber der Kopf ist da getrennt von einem. Da ist etwas, das hat seinen eigenen Willen. Das gibt dir Bilder, ganz unabhängig von dem, was du willst. Kennst du das, was ich meine? Und du willst vielleicht nur deine Kinder zur Schule bringen. Oder du willst den Abwasch machen. Oder du willst das Abendessen zubereiten. Und dir kommen diese Bilder entgegen. Sie werfen sich vor dich. Sie sind stark. Ihr Wille ist so stark gegen deinen. Was ist dein Wille schon gegen den Willen der Bilder? Und das Feuer in seiner pursten Form. Heiß an meiner Haut. Mein ganzer Körper erhitzt im Angesicht des Feuers, das seine Kraft ausstrahlt, auf meine Haut prallt und versucht, in meinem Körper einzudringen, versucht, durch mich hindurchzukommen. Und immer heißer wird meine Haut. Und ich spüre diesen Schmerz, wie meine Haut der Hitze anfängt nachzugeben, zu schmelzen und dem Feuer den Weg zu gewähren. Und meine Beine und Füße tragen mich noch gerade. Und ich schaffe es, mich aus der Hitze zu ziehen. Und spüre die Luft draußen mild an mich treten. Und die Luft lässt meine Haut in Frieden und lässt meinen Körper unangetastet. Und die Luft legt sich wie ein Balsam auf mich. Und ich bin in dieser zarten Umarmung. Und hinter mir brennt meine Familie. Und wie ich im Feuer nicht verbrenne. Wie mein Körper dem Feuer entkommt. Wie ich nicht mit allen anderen zusammen dieses Bild, in dem ihre Stimmen durch den Raum und durch den Lärm bis zu mir durch. Und sie sind sich selbst überlassen. Und ich kann sie nicht. Und dann brennt mein Haus. Und meine Familie springt aus seinen Fenstern. Und meine Familie brennt in meinem Haus. Und verschwindet.
Und der Name dieser Stadt ist meine bekannteste in der Heimat. Bekannter noch als Berlin oder München oder Köln. Wenn ich sage, wo ich lebe in Deutschland, dann wissen alle sofort, was das für eine Stadt ist.
Von oben bricht die Treppe und ihr massives Holz bricht in Stücke, zersplittert und löst sich auf und brennt lichterloh. Und der obere Abschnitt der Treppe fällt und fällt auf mich und unter mir brennt es. Und unter meinen Füßen bricht der Boden und gleitet weg und lässt mich hindurchfallen. Und alles über mir bricht und fällt auf mich. Ich bin im freien Fall durch die brennende Treppe und sie gleitet unter meinen Füßen weg und lässt mich hindurch rutschen und ich falle und lande mit der Kraft des Falls auf den Trümmern der Treppe, auf all ihren Teilen, die zersplittert liegen, lande ich mit meinem Körper und über mir landet der obere Teil der Treppe und meine Haare fangen Feuer und meine Haut fängt Feuer und meine Haut nimmt das Feuer in sich auf und das ist der Moment, in dem ich mein Gesicht verliere. Das Feuer nimmt einfach alles, was sich ihm bietet und verschlingt alles, Und für einen Moment brenne ich lichterloh. Alles an mir brennt, bis ich zwischen den Trümmern der Treppe so verbrannt bin, dass das Feuer alles von mir verschlungen hat. Mit der Kraft des Feuers zerfalle ich mehr und ich bin ganz und gar pulverisiert und ich zerfalle in Asche und zerstreue mich in den Wind, der durch das Haus weht, und ich zerstreue mich und werde in die Nacht gewirbelt. Ich liege hauchdünn verteilt auf dem Boden, an den Wänden hauchdünn. Meine Partikel schwirren in der Luft und legen sich auf die Gesichter der Beobachtenden ganz fein wie Seide. Liege ich auf ihren Gesichtern, ihren Kleidern, ihren Händen. Und wenn sie ihre Hände reiben, dann reiben sie mich zwischen ihnen. Zwischen ihnen.
Gib mir auch mal, geh mal rüber.
Hol ihn dir doch.
Willst du mich herausfordern?
So einfach bekommst du ihn nicht.
Das ist doch ein Kinderspiel.
Wir werden gesehen.
Kenn dich alle mal.
Na dann.
Ruckzuck.
Von wegen.
Und da hab ich ihn schon.
Was für ein Move.
Da haben die wohl auch was drauf.
War von dir nicht zu erwarten.
Kein einziger klarer Beweis. Nichts Eindeutiges liegt vor. Was die sich da zusammengereimt haben, das passiert sein soll. Auch die Zeugenaussagen stimmen nicht überein. Ja, die Zeugen haben alle so unterschiedliche Aussagen gemacht. Da kann man keinen klaren Ablauf der Dinge festmachen. Ja, in den Medien wird das so beschrieben, dass er da mitgemacht habe. Aber die schreiben doch nur, um zu schreiben. Keiner weiß, was passiert ist. Die Tatsachen sprechen dagegen, dass er es war. Und dennoch wird es von den Medien so dargestellt. Und dann soll er die anderen Jungs dazu überredet, dazu anrufen. Gestachelt. Und was die da für Worte alles verwenden in den Medien, das fällt ihnen praktisch in den Schoß. Ja, mit seinem Umfeld. Das passt dann alles ganz wunderbar ins Bild. Und dann kann es gar nicht jemand anderes gewesen sein als dieser Junge. Und die Leute lesen diese Version immer wieder und hören sie immer wieder. Und irgendwann heißt es, dass es so gewesen sein muss. Das muss die Wahrheit sein. Dieser Junge, der muss es gewesen sein. Was anderes kann man sich da nicht mehr vorstellen. Was anderes kann es gar nicht sein. Und alle sind erleichtert, dass nun endlich einer der Schuldige sein kann. Dass die Suche nach dem Schuldigen ein Ende hat. Dass man endlich Gewissheit hat. Und alle sind beruhigt und können wieder ruhig schlafen. Aber was ist mit mir? Was ist mit meinem Schlaf?
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bereits vorhin gibt es Spekulationen über ein recht extremes Motiv. Denn 2015 stellte sich Lübcke eindeutig an die Seite von Flüchtlingen. Ist gestern ein Haus niedergebrannt, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollten?
Wenn mein Körper verkohlt, wenn ich zu Asche werde, wenn von mir nur noch ein verkohltes Skelett und Asche bleiben und nicht einmal ein Totengesicht bleibt, wenn mein Körper im Tod so zerstört wird, dass niemand mehr in mein Gesicht schauen kann, um sich zu verabschieden. Wenn nicht eine Krankheit mich zum Tod bringt und nicht das hohe Alter, wenn mich nicht Organversagen zum Tod bringt oder ein Unfall, wenn mich das Feuer für sich einnimmt, meine Haare, mein Körperfett, meine Muskeln, meine Adern und Gefäße und mein Blut und zuletzt auch meine Knochen und bis zu meinem Knochenmark durchdringt und alles für sich nimmt, für sich beansprucht, wenn mein Körper dem Feuer frei zur Verfügung steht, wenn er dem Feuer übergeben ist, wenn er nicht mehr mir gehört und das Feuer ihn unbehelligt für sich in Anspruch nimmt, für sich verwendet, für sich benutzt, mein Gesicht, meinen Mund und meine Wimpern und Augen und Ohren und meine Nägel, meine Hände nimmt und meine Beine und Füße für sich einnimmt und niemandem etwas hinterlässt.
Ich habe keine Stimme. Ich kann nicht sprechen. Ihr lasst mich nicht sprechen.
Du kannst so viel sprechen, wie du willst.
Ihr lasst mich nicht.
Hier haben alle den Raum, den sie wollen.
Vor Gericht hast du gesprochen.
Vor Gericht hat er nicht wirklich gesprochen.
Hat er nicht gesprochen?
Nein, da sprechen eigentlich dann nur noch die Anwälte mit dem Richter.
Aber wo hast du dann deine Aussage gemacht?
Bei der Polizei.
Bei der Staatsanwaltschaft.
Ach so, und vor Gericht?
Da hat der Anwalt geredet.
Und ich habe auch geredet.
Aber nur sehr wenig. Das Wesentliche haben doch die Anwälte geredet.
Ja, das Wesentliche.
Hast du auch geredet?
Wo?
Vor Gericht?
Nein, ich war ja gar nicht angeklagt. Was sollte ich vor Gericht reden?
Na, weil er dein Sohn ist?
Nein, damit habe ich ja nichts zu tun.
Wurdest du nicht gefragt, warum und solche Dinge?
Ja, ihn haben sie gefragt.
Doch, ihn haben sie natürlich gefragt.
Ja, ob ich mich schuldig bekenne, haben sie mich gefragt.
Da hast du erst ja, dann nein, dann am Ende ja gesagt.
Ja, so war das. Erst habe ich das, dann das gesagt.
Meine Asche liegt im Haus verteilt. Hauchdünn liegt sie zerstreut im Haus. Auf dem Boden, den Wänden, der Decke, über den Resten, die von den Möbeln geblieben sind, liegt die Asche der Dinge, vermischt mit meiner Asche. Zu einem eigenen Gemisch verwoben bin ich. Und in der Luft fliegen meine Partikel. Und ich fliege durch die Luft und vermische mich mit der Luft, die alle atmen. Das Feuer wirbelt das Haus und alles, was in ihm ist, auf und vermischt es miteinander und wirbelt es in die Nacht. Und ich wirbel in die Nacht und wehe mit der Sommerbrise auf die Gesichter der Herbeigeeilten, der Feuerwehrmänner, der Polizisten, der Schaulustigen. Ich liege hauchdünn verteilt auf ihren Gesichtern, ihrer Kleidung, ihren Händen. Wenn sie sich bewegen, nehmen sie mich mit. Wenn sie nach Hause gehen, nehmen sie mich mit in ihr Zuhause. Und wenn sie sich waschen, dann waschen sie mich ab. Und ich fließe durch 1000 Rohre und durch Kanäle und lande in den Flüssen und den Meeren und den Weiten der Welt, bis wohin das Wasser reicht, bis wohin es mich trägt. Und ich lege mich ab auf Gestein und auf Fels und in der Erde und im Schlamm. Und ich bin bewegt bis in alle Ewigkeit auf dem Weg mit den Flüssen.
Ja, ja!
Hey, zu mir, zu mir!
Ja, ja, ja! Schneller, mach!
Der steht da vorne frei! Da vorne! Da vorne! Schnell hier rüber, komm!
Jetzt schieß doch! Schieß doch!
Beim nächsten Mal schießt du auf die linke Seite! Die stehen da doch ganz frei!
Oh Mann, wo sind deine Augen?
Schieß! Jetzt schieß doch!
Tor! Tor! Tor! Tor! Tor!
Ja! Wuhu! Wuhu!
In dieser Sekunde, nachdem wir uns zunicken, nein, in diesem Zeitrahmen, in dem wir nicken und noch im Gehen sind, da muss es passieren. Du bist im Gehen und ich bin im Gehen. Ein Wort, nein, mehrere Worte müssen aus meinem Mund kommen. Und dann kommen unsere Schritte zu einem Halt. Dann kann es passieren, dass wir reden. Erst über das Wetter und von da weiter. Das ist der Moment zwischen deinem Nicken und meinem Nicken. Weniger als eine Sekunde vielleicht. Und die Worte stecken in mir. Und bleiben stecken, denn ich kenne deine Sprache nicht. Und ich kenne nur die Worte meiner Sprache. Und die bleiben in meiner Kehle stecken, wenn unsere Gesichter aufeinandertreffen. Da bleiben die Worte in mir stecken. Um mich herum schwirren die Worte deiner Sprache. Sie sind in der Luft praktisch zum Greifen nah. Wenn ich sie fangen, in mir aufsaugen könnte, wenn ich das Material dieser Sprache mit meinen Händen greifen und formen könnte. Ich will mit dir sprechen. Ich will etwas sagen. Und dann nicken wir einander zu. Und der Moment streift so an uns vorbei.
Wir sind beschämt, wir sind aufgerüttelt und wir sind aufgefordert, alles zu tun, damit in unserem Land Rassismus, Extremismus, Fremdenhass, Antisemitismus keinen Platz haben. Leider haben wir dafür noch sehr viel zu tun.
Türken, Feuer. Von Özlem Özgül Dündar. Mit Lilay Huser, Marina Galic, Katlin Morgeneier, Johanna Gastorf, Ansgar Sauren, Francesco Schramm und Tula Rielinger. Technische Realisation: Rike Wiebelitz und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Fari Shahin Sarimese. Musik: Schneider TM. Regie Claudia Johanna Leist. Dramaturgie Gerrit Bohms. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.